ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Es ist also ein Kampf um Meinung.
Ich weiß nicht, ob das dann noch eine Meinung ist, wenn man sagt, jemand soll erschossen werden oder sowas. Das ist ja kein.
Nee, ich meinte, dann ist das ja der Versuch, dass genau diese Meinung nicht mehr gesagt werden soll.
Ja, und sie sind dann indirekt auch gecancelt.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute: Gibt es Cancel Culture?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee mit Warum.
Hallo, heute geht es um das schöne Thema Cancel Culture und darüber wollen wir sprechen mit dem Philosophen Julian Niederrümelin und...
Und wir holen uns auch noch zur Unterstützung den Philosophen Jürgen Habermas dazu und schauen in seine Theorie. Ihr könnt diese und alle anderen Folgen wie immer in der ARD Audiothek hören und wir freuen uns über eure Nachrichten und Mails.
Cancel Culture ist ein Thema, das ja für viele in der Gesellschaft ein Triggerpunkt ist, aber auch zwischen uns beiden. Also wir haben zwar in diesem Podcast bei den Aufnahmen noch nicht so richtig darüber gesprochen, ich glaube ein, zweimal angedeutet, aber in den Produktionen hatten wir ab und zu mal das Thema und da hatten wir unterschiedliche Auffassungen.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir vielleicht auch einen unterschiedlichen Blick auf Cancel Culture haben. Was bedeutet Cancel Culture überhaupt und gibt es Cancel Culture in dieser Form in, tatsächlich? Und darüber lässt sich, glaube ich, sehr gut streiten. Das ist ein richtig guter Triggerpunkt.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch die Position, dass es sich bei Cancel Culture um im Grunde eine aufgebauschte und auch übertriebene und auch bewusst übertriebene Debatte handelt. Also beispielsweise formuliert genauso eine Position der Literaturwissenschaftler Adrian Daub, der sagt, dass es im Grunde sich um eine moralische Panik handelt. In seinem Buch Cancel Culture Transfer sagt er, dass es gibt zwar einzelne Fälle, aber diese sind relativ selten, die sind eher auf einer anekdotischen Ebene. Daraus lässt sich aber keine strukturelle Tendenz ableiten.
Ja, und die Frage ist aber, wie entwickelt sich das? Ist es tatsächlich noch so, dass es nur Einzelfälle sind oder gibt es doch mehrere Fälle, wo Menschen wirklich gecancelt sind? Und mich würde, glaube ich, besonders interessieren, wer wird denn tatsächlich gecancelt und wer cancelt? Weil ich sehe da so ein bisschen eine Verschiebung, weil das müssen wir uns auch irgendwie anschauen. Wo liegt denn Kritik in bestimmten Punkten oder das zur Rede stellen von Personen, die vielleicht Unrecht getan haben und wo ist es tatsächlich Cancel Culture?
Ja, und was heißt überhaupt canceln? Also ist canceln jemanden im Widerwort geben oder es müsste ja schon eigentlich mehr sein, oder als das?
Also ich glaube, dass dieses Widerwort oder zu sagen, ich möchte gerne mit dir über diese Geschichte sprechen, das wäre ja dann ein Diskurs und kein Canceln, das wäre der Call-out sozusagen. Also ich habe festgestellt, dass jemand etwas getan hat, was ich nicht in Ordnung finde und deshalb sage ich das laut, also outcallen. Wir haben ja lauter englische Begriffe dafür und das Canceln wäre ja, wie wir jetzt an Flughäfen und an den Bahnsteigen oft sehen, gecancelt. Der Zug fährt nicht mehr. Also du darfst nicht mehr aufs Gleis sozusagen.
Also ist die Verhinderung der Meinungsäußerung.
Genau.
Wirklich Verhinderung, nicht Widerwort, sondern Verhinderung. Der versucht die Meinung, dass die Meinung nicht mehr geäußert werden kann oder dass die Plattform entzogen wird, auf der die Meinung geäußert wird.
Genau, da gibt es ja auch den Begriff Deplatforming, also jemanden sozusagen das Podium zu entziehen, sich äußern zu können und canceln würde bedeuten, dass eine Person nicht mehr zu Wort kommt oder sich nicht mehr zeigen kann oder vielleicht sogar nicht mehr arbeiten darf oder tatsächlich auch nicht mehr leben darf. Also das ist dann die extremste Form von Canceln.
Würdest du sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand entzogen wird, auf einer Bühne zu sprechen, sein Buch oder sonst was vorzustellen und dieses Theater sagt, nein, wir möchten nicht, dass die Person da auf der Bühne spricht, handelt es sich da schon um einen Fall von Cancel Culture?
Ich würde sagen, man muss halt gucken, warum das Theater sagt, ich möchte nicht mehr, dass diese Person hier spricht. Oder tatsächlich würde ich auch sehr gerne fragen, ist es denn nicht vielleicht auch so, dass ganz, ganz viele Personen nicht auf dem Theater sprechen und von vornherein gecancelt sind?
Aber ich glaube, das sehe ich, glaube ich, anders. Also man müsste erst mal fragen, also was ist das Canceln? Also ist es zum Beispiel die Bühne zu entziehen, erstmal unabhängig des Grundes, oder? Weil sonst kann man immer sagen, ja, das ist ein guter Grund oder das ist ein schlechter Grund, dass er oder sie nicht sprechen darf. Aber man muss sich erstmal erklären, was ist denn jetzt das Canceln überhaupt?
Also es passiert ja nicht, dass jemand gecancelt wird oder outgecallt wird, ohne dass irgendetwas passiert ist vorab. Und wenn jemand gecancelt wird aufgrund zum Beispiel einer Straftat, ich glaube, da sind alle damit einverstanden, weil er er oder sie. Und wenn wir beim Theater sind, dann können wir über Machtmissbrauch sprechen, über sexuelle Übergriffe, über die MeToo-Debatte, wo der Begriff Cancel Culture ja auch ursprünglich so angefangen hat, aufzukommen. Dann würde ich sagen, kann man in bestimmten Fällen ganz klar sagen, da hat jemand eine Grenze überschritten und die auch strafrechtlich überschritten und deshalb ist die Person jetzt hier in diesem Raum nicht mehr gewünscht. Man kann aber zum Beispiel auch sagen, die Grenze wurde nicht strafrechtlich überschritten und dann kann man sich fragen, ist es trotzdem in Ordnung, die Person nicht mehr am Haus, also jetzt am Theater, arbeiten zu lassen, um vielleicht Menschen zu schützen. Und da ist es eine philosophische Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist.
Okay, Menschen schützen ist eine Kategorie. Und wie ist zum Beispiel mit, wir hatten das ja nach dem Beginn des Angriffskrieges Russlands, Ukraine, dass russische Künstlerinnen und Künstler, die denen nachgesagt wurde, dass sie nah an Putins Regierung stünden, dass die nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen durften oder dass sie nicht mehr auftreten durften. Das ist ja nichts Strafrechtliches oder so. Ne?
Genau,
und da ist auch niemand im engeren Sinne vielleicht verletzt vielleicht. Also das ist dann aber trotzdem auch eine Form von Cancel Culture. Ne?
Absolut. Und ich glaube, dass es diese Form von Cancel Culture in ganz vielen Bereichen gibt und dass es das etwas ist, was wir uns auch angucken müssen. Und ich glaube, dass uns wahrscheinlich auch unser Gast dabei helfen wird, sich das genauer zu betrachten. Und das ist auf jeden Fall problematisch, weil wir sind ja auch alle Staatsbürger, also von verschiedenen Staaten und Staaten tun Dinge und das bedeutet nicht unbedingt, dass ich als Bürgerin dieses Staates damit einverstanden bin. Wenn ich dann als Künstlerin aber für die Missetaten der Regierung, des Staates, in dem ich lebe, Buße leisten muss, dann müssen wir tatsächlich darüber nachdenken. Und ich würde sagen, das ist ein aus dem Leben streichen oder aus der Kultur streichen, was nicht in Ordnung ist.
Was sagt die Philosophie?
Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit dem Philosophen Julian Nieder-Rümelin. Er lehrte Philosophie und politische Theorie an den Universitäten in Tübingen, Göttingen, Berlin und München, war Gastprofessor in den USA, Italien und China. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er nicht nur als Philosoph und Intellektueller bekannt, sondern auch als jemand, der einen Ausflug in die Politik gemacht hat, nämlich als Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröders. Er war auch mal im Parteivorstand der SPD und auch Vorsitzender der Grundwertekommission der SPD. Er ist außerdem Gründungsrektor der Humanistischen Hochschule Berlin, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und im dem Direktorium des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in der Rationalitätstheorie, der politischen Philosophie und der Ethik. Wir freuen uns, dass Sie da sind, Herr Nieder-Rümelin.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
Wir haben gleich zu Beginn eine ganz platte Frage. Gibt es Cancel Culture denn tatsächlich?
Ja, um zu entscheiden, ob es etwas gibt, muss man sich erstmal überlegen, was es ist.
Das ist auch eine gute Frage, denn frage ich Sie jetzt. Was ist Cancel Culture genau?
Nicht zum ersten Mal habe ich mit diesem Buch den Versuch unternommen, Klarheit in die Köpfe zu bringen, um Wittgensteins Vorwort zu den philosophischen Untersuchungen zu zitieren und erstmal ein bisschen die Begriffe zu klären und dann die Kriterien und dann erst die ethischen und politischen Fragen anzuschließen. Und deswegen mein Definitionsversuch, den ich da vorgenommen habe, ganz simpel. Was ist Cancel Culture? Wie der Name schon sagt, das ist eine Culture. Es geht jetzt nicht um die Verwechslung von Zensur. Allerdings gibt es einen Zusammenhang zwischen Cancel Culture und Zensur. Auf die können wir noch zu sprechen kommen. Es ist eine kulturelle Praxis. Ja, welche? Es ist eine kulturelle Praxis, die darauf hinausläuft, unliebsame Meinungen zu unterdrücken, zu marginalisieren, sie aus Diskursen rauszuhalten oder modern Deplatforming, also von den Social-Media-Plattformen runterzubekommen. Eine Steigerungsform von Cancel Culture ist, dass man nicht nur bestimmte Meinungen unterdrückt, marginalisiert und so weiter, sondern dass man Personen, die diese Meinungen vertreten, als Person raushält aus den Diskursen, zum Schweigen bringt, diffamiert und so weiter. Und die letzte Steigerungsform, die natürlich wieder so Unterstufen hat, ist die, dass man die Person sozial, beruflich oder wie auch immer marginalisiert, eventuell beruflich vernichtet, also ihren Berufsmöglichkeiten zerstört, oder in Diktaturen auch sie physisch vernichtet.
Sie sprechen von Cancel Culture als kulturelle Praxis. Das ist eine, und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, die sich nicht erst in den letzten Jahren entwickelt hat, auch wenn der Begriff Cancel Culture ein relativ neuer Begriff ist. Haben wir es mit dieser Praxis schon ja seit Jahrtausenden fast schon zu tun? Also Sie rufen beispielsweise Platon auf, der die Tragödienschreiber aus der Stadt vertrieben hat, weil er der Meinung war, dass man mit Kunst nicht zur Realität vordringt, sondern sich viel mehr von ihr entfernt. Aber warum ist es so, dass die Cancel Culture jetzt gerade in den letzten Jahren auch mit diesem Begriff gekoppelt eine so große Debatte geworden ist?
Also, kleine Korrektur, Platon selber hat niemanden vertrieben, sondern er hat in der Politeia vorgeschlagen, Schriftsteller zu vertreiben aus der Stadt unter bestimmten Bedingungen. Und dann kommt noch eine Passage, da heißt es dann, naja, unter welchen Bedingungen könnten wir sie denn wieder zurücklassen in die Stadt? Das ist ganz interessant, das zu lesen. Und ich stelle so einige Überlegungen an, was die intellektuelle Urheberschaft von Cancel Culture betrifft. Und da kommen tatsächlich Platon, Aristoteles, die Kirche, John Locke und so weiter ins Spiel, um diese Dinge eben genauer zu analysieren. Ja, Sie haben mit der Frage völlig recht, warum gerade jetzt? Also ich würde mal sagen, der Terminus ist immer schon auch ein Beleg, dass da was passiert, sonst entstehen nicht solche Ausdrücke, um die dann solche Debatten kreisen. Trotzdem darf man sich nicht verwirren lassen, damit, dass der Ausdruck jetzt entsteht, ist nicht das Phänomen erst neu. Und das ist ja eine der wesentlichen Thesen dieses Buches, Cancel Culture. Das ist die irritierende These von mir, viele auch verwirrende These, ist der Normalfall der Politik seit der Antike, soweit wir das zurückverfolgen können, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Das ist der Normalfall von Politik. Das heißt, man unterdrückt Meinungen, die störend sind, mit unterschiedlichen Methoden, ausgetüftelten Methoden. Das sind nicht nur staatliche Maßnahmen, sondern das sind eben auch kulturelle Praktiken. Und jetzt kommt das Besondere, das passt ganz gut. Ich meine, gerade eine offenbar lesbare, ich habe sie noch nicht gelesen, Biografie zu Jürgen Habermas, aus dem großen Kopf gewissermaßen der Bundesrepublik erschienen. Und da kann man anschließen, für Habermas ist die Demokratie ein Projekt der Aufklärung. Ich bin kein Habermasianer, ich komme nicht aus der Frankfurter Schule, sondern aus der analytischen Philosophie, aber in dem Punkt sind wir völlig einer Meinung. Demokratie und Aufklärung gehören eng zusammen. Und Aufklärung hat verschiedene Aspekte, aber ein hier relevanter Aspekt ist, Meinungsvielfalt, das Kämpfen für Freiheit der Meinungsäußerung, auch derjenigen Meinungsäußerung, die mir nicht passen, berühmte Voltaire-Zitat, ja, ich missbillige, was du sagst, aber ich würde mein Leben geben, dass du es sagen kannst. Ja, sehr heroische Äußerung, ob der sich wirklich so realisiert hätte, lassen wir mal dahingestellt. Aber das ist Ethos der Aufklärung. Und Ethos der Demokratie wird das dadurch, dass die Demokratie auf der Annahme beruht, dass Menschen, unabhängig von ihrer Qualifikation, urteilsfähig sind, in ihren politischen Angelegenheiten praktische Vernunft besitzen, um ihr Leben zu organisieren und sich Gedanken zu machen, wie man das gemeinsame Leben in der Gesellschaft besser organisieren könnte. Und wir weiterkommen, wenn wir die Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven und Positionen zulassen und sie nicht unterdrücken aus politischen oder kulturellen oder ideologischen Gründen. Und deswegen hängt das eng miteinander zusammen. Und die Tatsache, dass jetzt viele Menschen besorgt sind, was diese Vielfalt und die Offenheit des Diskurses angeht, die muss uns wiederum besorgt machen.
Wenn wir uns Voltaire anschauen und ja, dieses Bekenntnis, sich hinzugeben dafür, dass jede sprechen kann, ist es denn was, was wir realistisch sehen? Wer spricht denn in Europa? Wer sind diejenigen, die sprechen und wer sind diejenigen, die schweigen?
Naja, also die politische Meinungsbildung erfolgt ja nicht nur über etablierte Medien, sondern die erfolgt im Freundeskreis, Familienkreis, in den Gemeinschaften, in denen wir uns aufhalten, in der Nachbarschaft, in den Schulen, an den Universitäten und so weiter. Da gibt es einen fließenden Übergang. Also der öffentliche Vernunftgebrauch ist nicht veröffentlichte Meinung, sondern das ist weit mehr. Und durch die digitale Transformation hat sich das nochmal wesentlich verschärft. Das heißt, wir haben jetzt Medien, sie heißen ja soziale Medien, komischerweise sozial, gesellschaftliche wäre schon ein bisschen passender, soziale Medien, die jeder Person im Prinzip jedenfalls die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Und je nachdem, wie viele Personen sich dafür interessieren, kann die Reichweite dieser Äußerungen beträchtlich sein. Es gibt Untersuchungen, statistische Untersuchungen, teilweise auch an dem Institut, an dem ich Direktor bin, die zeigen, dass exzentrischere Auffassungen, auch falsche Auffassungen, emotionalisierte Auffassungen eine größere Chance auf Verbreitung haben als zutreffende, wenig emotionalisierte, begründete Äußerungen. Und nicht, dadurch kommt natürlich auch eine Dynamik in Gang, die durchaus auch demokratiegefährdende Züge annehmen kann. Also 2016, der Sieg von Donald Trump in den USA, wäre vermutlich ohne den Erfolg seiner Bewegung auf den Social Media so nicht möglich gewesen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Stärke der Aufklärung zugleich Ihre Schwäche ist. Vertrauen in menschliche Vernunftfähigkeit nimmt die Kritiker sehr ernst und bekämpft sie nicht. Was muss Gesellschaft an unerwünschten Meinungen, Widersprüchen, Konflikten aushalten? Also wo liegt die Grenze von Cancel Culture Kritik, beziehungsweise wo liegt die Grenze von Meinungsfreiheit?
Also wir müssen sehr, sehr viel aushalten, damit die Demokratie Bestand hat. Weil es ist ja ein Irrtum mancher Milieus, die sagen, ja wir werden jetzt einzelne Positionen vielleicht mit unserer kommunikativen Macht oder auch Geschicklichkeit aus den Plattformen rausbringen, also Deplatforming, das ist ja meistens eine dramatische Fehleinschätzung.
Welche Milieus meinen Sie damit?
Ja, ich erkläre es gleich nochmal. Also bestimmte Milieus, die meinen, sie könnten das machen, wundern sich dann, dass am Ende das genau umgedreht ausgeht. Das ist ein uraltes Muster der Politik. Die Faschisten und die Nationalsozialisten haben linke Politikformen übernommen, sich angeeignet und haben sie brutalisiert und angewandt. Und waren dann damit sehr erfolgreich. Wir haben eine Identitätspolitik von links, das ist eigentlich ein entgleisender Kommunitarismus. Und dann auf einmal, potzblitz, wundert man sich, aha, jetzt kommt die Identitätspolitik von rechts. Und die ist brutal, sie ist antihumanistisch, die von links hat jedenfalls humanistische Motive. Und so ist es da auch. Also wenn man sagt, da redet irgendjemand dummes Zeug, ist zum Beispiel hier, macht Äußerungen, die einfach heutzutage nicht mehr gemacht werden dürfen. Meinetwegen nehmen wir mal so ein gerade relevantes Beispiel, welche Rolle das biologische Geschlecht spielt. Und deswegen dürfen wir Alice Schwarzer, eine wichtige Ikone der deutschen Frauenbewegung, canceln, indem wir dafür sorgen, dass die nicht auftreten kann. Und das Buch, was sie zu ihrem 80. Geburtstag publiziert hat, was sehr viel Rückblick enthält, nicht vorträgt, weil sie vermeintlich sogar nicht nur transgenderfeindlich, sondern damit auch frauenfeindlich sei. Und dann klatschen viele Beifall und sagen, das geschieht dieser Dame ja recht, ist ja unglaublich, was die sagt. Naja, und kurz drauf kann man da mal beobachten, zum Beispiel in Florida, wie ein rechtslastiger Republikaner, nämlich DeSantis, die Cancel-Culture-Praxis der republikanischen Parteianhänger aufstachelt, die dann dafür sorgen, dass Transgender-Personen in Schulen nicht mehr auftreten, die alle Schulbibliotheken von Literatur, in denen es irgendwie um Sexualität geht, rausschmeißen und so weiter. Und wir sind geradewegs in Richtung McCarthy-Ära unterwegs. Das heißt also, eine brutale Cancel-Culture von rechts, auch noch mit staatlicher Unterstützung. DeSantis ist stolz darauf, dass Florida eine Vogue-freie Zone geworden sei. Ich hoffe, er irrt sich.
Sie haben von kommunitaristischen Entgleisungen gesprochen, aber sind Communities, wenn wir jetzt auch den Feminismus uns anschauen, nicht total ausschlaggebend dafür, dass wir Verbesserungen gesellschaftliche sehen, dass Gleichstellung möglich wird und dass wir uns in eine Richtung bewegen, in der alle partizipieren können. Also, und da sind wir ja noch nicht. Also der Feminismus ist ja noch nicht zu Ende gedacht und es gibt noch immer den Gender Pay Gap. Es gibt viele Dinge, die auf dem Weg noch liegen gelassen wurden oder wieder zurückgedrängt wurden. Also Communities und auch dieses sich zusammenschließen und sich bewusst zu sein, wo werden marginalisierte Gruppen ausgeschlossen oder wo brauchen wir auch die Möglichkeit, uns zu äußern, die sind doch eigentlich wichtig, oder?
Ja, eben. Eben, das ist es ja genau. Also der große Irrtum ist ja zu meinen, wenn wir jetzt als eine Minderheit, wenn es uns tatsächlich gelingt, irgendjemanden so an den Pranger zu stellen, dass die Person keine Rolle mehr spielt auf den Diskursen. Naja, und dann auf einmal hat man die Wucht der Mehrheitskultur gegen sich. Alle Bürgerrechtsbewegungen in den USA und anderswo, Frauenbewegung, Ökologiebewegung, waren zunächst Minderheitenbewegungen. Es waren Minderheiten, die sich artikuliert haben. Wenn die Mehrheit eine Cancel Culture brutal praktiziert, dann hat sie keine Chancen, sich dagegen überhaupt durchzusetzen. Das heißt, es ist gerade die Kultur der Aufklärung, des Anhörens, auch abweichender Positionen, die solchen Bewegungen, einschließlich Frauenbewegung, vorneweg erst dann entsprechend eine Artikulationsmöglichkeit gibt und auch die Chance gibt, eben Mehrheiten zu organisieren.
Der Diskurs bleibt und ist wichtig. Eine Beobachtung, die ich jetzt einfach mal äußere, und da würde ich auch gerne zuhören, was Sie dazu zu sagen haben, ist, dass der Begriff Cancel Culture auch genutzt wird, um den Diskurs nicht führen zu müssen. Und zum Beispiel, um nicht eingehen zu müssen auf Kritik. Also wo müssen wir unterscheiden zwischen Kritik und dem Outcallen oder dem Outcall einer bestimmten Sache?
Also das wird, glaube ich, sage ich jetzt mal unbescheiden, sehr präzise analysiert. Das ist das, was ich in Bezug auf den Arco-Konstitutionale erläutere. Das heißt, wir haben eine äußere Grenze, innerhalb deren Meinungsfreiheit sich halten muss. Personen haben ein Recht auf Meinungsfreiheit nur in bestimmten Grenzen. Mhm. Und diese Grenzen kann man, gut, die muss man immer wieder neu aushandeln und abstecken. Und da ist nicht alles jetzt endgültig fixierbar. Aber man kann das grob sagen, die sind dort gesteckt, wo die normativen Konstituenzien, also die zentralen Elemente der demokratischen Ordnung, in Frage gestellt werden.
Bei strafrechtlichen Dingen beispielsweise?
Nicht nur strafrechtlich, das ist genau der Punkt. Also man könnte sich ja zurückziehen und sagen, na gut, solange es strafrechtlich relevant ist, dann entscheiden das die Gerichte und dann ist auch alles gut. Das ist die sozusagen libertäre Minimalposition. Ich habe da schon eine stärkere Vorstellung von Grenzen. Also ich habe es mal so formuliert, ich diskutiere gerne auf Podien mit allen möglichen Menschen, unterschiedlichster Auffassung. Hm. Auch solche, die diametral andere Auffassung haben wie ich. Mit Neonazis diskutiere ich nicht. Das heißt nicht, dass ich mit ihnen bereit wäre, vielleicht bilateral ein Gespräch zu führen, dann ist es aber ein therapeutisches Gespräch. Das ist kein elenktisches Gespräch. Es ist nicht der Versuch herauszufinden, was richtig ist und was falsch ist, weil dafür die Voraussetzung, jetzt kommen wir ein bisschen in die philosophische Tiefe, ich entschuldige mich gleich dafür.
Nee, aber ist, nee darüber der freuen wir uns. Hier. Okay.
Also dann versuche ich das in Kürze zu fassen, das Problem. Es gibt von Donald Davidson, ein bedeutender Sprachphilosoph, den man hierzulande kaum kennt, aber nach Wittgenstein vielleicht der zweitbedeutendste Sprachphilosoph der letzten Jahrzehnte, gibt es die These oder die Schlussfolgerung aus seinen Studien, wenn wir überhaupt über irgendetwas streiten wollen, dann müssen wir über fast alles Übrige einer Meinung sein. Und das, worüber wir einer Meinung sind, muss ganz überwiegend wahr sein. Und das klingt erst extrem radikal und überzogen. Bei genauer Betrachtung stimmt das nicht. Denn unsere Sprachpraxis beruht darauf, dass wir ein gemeinsames Realitätsverständnis haben, gemeinsame Regeln der Kommunikation. Ich habe das genauer analysiert, dass humanistische Semantik, Wahrhaftigkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit im Sinne von Realitätsbezug ist jetzt Verlässlichkeit gemeint, Wahrhaftigkeit und Vertrauen. Wenn diese Prinzipien nicht in der Regel unser kommunikatives Verhalten leiten, dann kommt die Bedeutung der Ausdrücke ins Rutschen. Dann wissen wir nicht mehr, von was die Rede ist. Dann können wir auch nicht streiten, weil wir gar nicht mehr wissen, von was die Rede ist. Und das betrifft diese Idee der Grenzziehung. Wir haben eine demokratische Öffentlichkeit, innerhalb der sehr weit divergierende Auffassungen möglich sind. Die kann man vertreten, da kann man auch drüber streiten. Und das müssen wir aushalten. Aushalten können und vielleicht wieder lernen auszuhalten. Ich bringe vielleicht gleich nochmal ein Beispiel dafür. Aber es gibt auch dort Grenzen, und zwar dort, wo die elementaren Grundprinzipien des Diskurses selbst in Frage gestellt werden. Beispiel fand ich ganz interessant, Verfassungsschutz in diesen drei Bundesländern, wo jetzt also die AfD als gesichert recht extremistisch bezeichnet wurde, hat ein Merkmal herausgegriffen, das klingt ja fast so, als hätten die Habermas oder Niederrümelin gelesen, nämlich der universalistische Gehalt von Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Universalistisch heißt, alle Menschen haben gleiche Würde, unabhängig von Religion, Ethnie und so weiter und so weiter. Und wer das verletzt, fällt raus. Wer das verletzt, fällt raus aus dem demokratischen Diskurs. Gehört dort nicht mehr hinein. Mit denen diskutieren wir nicht. Wer plädiert, dass man Menschen umbringen soll, um bestimmte Ziele zu erreichen, der fällt raus aus dem Diskurs. Und den müssen wir immer wieder neu abstecken. Teil ist gerade in Deutschland strafrechtlich normiert. Die deutsche Verfassung ist nicht politisch neutral. Sie ist in einer Hinsicht nicht politisch neutral. Sie ist entstanden in Reaktion auf 12 Jahre NS-Diktatur. Und sie enthält damit die Norm des antinazistischen Staates Bundesrepublik Deutschland. Insofern ist es übrigens auch zutreffend zu sagen, dass das Existenzrecht Israel zur deutschen Staatsräson gehört, weil nämlich Israel gegründet worden ist am Ende mit einer langen Vorgeschichte als Reaktion darauf. Und deswegen ist Holocaustleugnung oder die Verwendung von SS-Symbolen oder die Übernahme von Goebbels Reden in Reden eines deutschen Provinzpolitikers ist eine Straftat.
Aber der Arco Costituzionale, der beschreibt ja nicht nur den Sie ja einführen in Ihrem Buch oder für mich eingeführt haben, beschreibt ja nicht nur die strafrechtlichen Grenzen, sondern eben auch Grenzen, die wir, wie wir es gerade gelernt haben, mit der Würde des Menschen begründen können. Und wenn wir uns zum Beispiel an den Beginn der Cancel Culture erinnern, da ging es ja um MeToo-Debatten und Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber, dass Unternehmen, die auf Massenabsatz setzen, und also große Hollywood-Produktionen, dass die Schauspielende canceln. Muss man da nicht auch unterscheiden, warum das passiert? Also, dass es Kritik gab an Weinstein und dass Weinstein zum Beispiel gecancelt wurde. Ist das richtig dann?
Ja. Also jetzt müssen wir aufpassen, wenn ich zwei Diskurse miteinander vermengen. Also ich habe MeToo nicht behandelt in diesem Buch. Also wir sind meine
Aber
Frau
kann man
und ich,
das denn auslassen?
Ja, weil MeToo ist erstmal hat mit Cancel Culture nichts zu tun. MeToo geht es darum, wie gehen wir miteinander um und was ist da akzeptiert und was ist nicht akzeptiert. Es gibt sozusagen einen kleinen Überlappungsbereich. Sie haben auch den Namen schon genannt. Der ist ganz interessant. Das ist Weinstein. Oder nehmen wir das Beispiel Spacey. Der Schauspieler, dem vorgeworfen wurde, dass er vor vielen, vielen Jahren 16-jährigen jungen Männern zu nahe gekommen ist. Der wurde aus allen möglichen Filmen rausgeschnitten. Er hat auch keinen Vertrag mehr bekommen. Und zwar bevor irgendetwas von diesen Vorwürfen gerichtlich geklärt worden war. Und Spacey hat dann ist freigesprochen worden. Und zwar nicht aus Mangel an Beweisen, sondern er ist freigesprochen worden, weil diese Vorwürfe sich als falsch herausgestellt haben. Hat ihm nicht geholfen, er ist beruflich marginalisiert worden. Ähnliche Fälle gibt es zuhauf. Also Professorinnen und Professoren, übrigens auch Professorinnen, nicht nur Professoren, die ihren Job an den Universitäten verlieren, weil da irgendwie eine E-Mail aufgetaucht ist, wo ein Student sie irgendwie der Kommunikation stattgefunden haben. Ich habe jetzt den Namen gerade vergessen. Dann wird diese Professorin gekündigt, bevor überhaupt geklärt ist, was daran ist. Das geht in der Tat nicht. Das ist eine Form, zwar nicht des Cancelns in meinem Sinne, es hat mit Cancel Culture erstmal nichts zu tun, aber es gefährdet die Befriedungsfunktion des Rechtsstaates. Der Rechtsstaat sagt, ihr seid unschuldig, bis ihr verurteilt seid. Und dann kommen die Folgen bei einer Verurteilung, aber nicht vorher. Und das wird gegenwärtig zunehmend unterlaufen.
Es sprechen ja aber auch viele Menschen von Canceln, die wirklich bedeutend sind und eine große Plattform haben. Wer wird denn tatsächlich gecancelt oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, Mächtige zu canceln?
Also nehmen wir die Dozentin, die an einer Polizeihochschule unterrichtet, die dann in einem privaten Post gesagt hat, dieser braune Dreck, den sie da erlebt, der macht ihr wirklich Sorgen. Die Folge ist, dass diese Polizeihochschule sie gekündigt hat. Das ist eine Form von Canceln, die nicht geht. Oder nehmen Sie den Fall von Barb, ein Journalist, der sich informiert hat in der Ostukraine, der gar nicht Wahlbeobachter war, wie behauptet wurde. Die Universität Kiel hat ihn als Dozenten gekündigt daraufhin. Er hat unterdessen vor Gericht Recht bekommen, dass das unzulässig war. Oder nehmen wir eben die besagte Alice Schwarzer oder Kerstin Stock, eine feministische Philosophin aus Großbritannien, die sagt, sie hält diese permanenten Störungen in ihren Vorlesungen und Diffamierungen nicht mehr aus. Sie gibt ihre Professur auf. Das sind alles Praktiken des Cancelns und ich weiß, dass ich die manche Menschen sehr nervös mache, wenn ich sie darauf hinweise, dass das genau die Praktiken waren, die ab 1926, ich rede nicht von ab 1933, sondern ab 1926, der NS-Studentenbund praktizierte. Der hat nicht die Leute umgebracht, der hat sie nicht zusammengeschlagen, sondern er hat Vorlesungen gestört, er hat sie als nicht hinreichend deutsch oder mit undeutschen Auffassungen assoziiert. Das waren jüdische und kritische Professoren, da kann man das generische Maskulinum verwenden, was Professorinnen damals noch keine gab. Und die wurden massiv diffamiert und das war dann das Vorspiel natürlich dann für die Unterdrückung ab 1933.
Das setzt allerdings ja voraus die politische Urteilskraft, über die Sie auch schon gesprochen haben. Und Sie plädieren ja auch am Ende für eine gemeinsame menschliche Urteilskraft. Mhm. Nun ist das ja nicht so ganz so einfach mit der politischen das Urteilskraft. Stimmt. Und gerade auch in Zeiten der, wenn die Gatekeeper so nicht mehr funktionieren, was ja etwas Positives hat, aber eben auch mit Schwierigkeiten vielleicht einhergehen kann. Mhm. Inwieweit können wir oder müssten wir diese politische Urteilskraft trainieren? Und wenn ja, wie können wir das tun?
Ja, das ist genau das, was mich sehr beschäftigt. Also politische Urteilskraft ist nicht an formale Bildung gebunden. Der Akademikerbund war einer der ersten, der die NS-Bewegung unterstützt hat, der Deutsche Akademikerbund. Meine Akademie in Berlin, obwohl personell fast unverändert, hat sich sofort unrühmlich angestrengt, Einstein aus der Akademie herauszubekommen, der dann dem zuvor gekommen ist und ausgetreten ist. Also leider ist es nicht so. Man könnte ja sagen, umso gebildeter die Leute sind, umso besser steht es um die politische Urteilskraft. Das ist falsch. Formale Bildung ist kein Schutz davor. Ich habe mir viel Gedanken dazu gemacht, habe nicht eine abschließende Antwort. Ich nehme für mich politische Urteilskraft in Anspruch, frage mich auch, woran das eigentlich liegt. Ich glaube, es liegt manchmal daran, dass man sich seine Gedanken macht und sich nicht zu sehr von Stimmungen beeinflussen lässt. Zivilcourage spielt eine Rolle, dass man seine Meinungen auch dann äußert, wenn das einem schadet oder wenn die Leute einen deswegen schief anschauen. Zivilcourage gehört also auch dazu. Aber es gehört natürlich auch die Fähigkeit dazu, Zusammenhänge zu überblicken. Und da habe ich die Sorge, dass das in den Schulen zu wenig vermittelt wird, auch in den Medien zu wenig vermittelt wird. Wir haben ein Buch im letzten Jahr rausgebracht, Demokratie in die Köpfe, zusammen mit Klaus Zierer, im Erziehungswissenschaftler habe ich das geschrieben, wie man das umstellen könnte, um die politische Bildung in den Schulen zu stärken. Und in den Medien, das muss ich sagen, obwohl ich jetzt mit Repräsentantinnen der Medien spreche, müssen sich wirklich überlegen, ob das nicht unterdessen aus dem Gleichgewicht geraten ist, nämlich die Darstellung von Positionen, sozusagen ich ermögliche unterschiedliche Positionen, die Präsentation unterschiedlicher Auffassungen, Theorien, Projekte und so weiter und dann natürlich auch die journalistische Stellungnahme dazu. Und diese Darstellungsfunktion, was gibt es denn alles? Ja, zum Beispiel in der Corona-Krise, welches Spektrum von Positionen gibt es in der Wissenschaft? Da habe ich mich nur auch wissenschaftlich mit befasst. Das ist dann damals massiv zu kurz gekommen. Jetzt stand der Eindruck, die Wissenschaft hat eine einhellige Auffassung. Das lag aber nur an der medialen Vermittlung. Und da, glaube ich, müssen wir alle uns an der eigenen Nase packen. Ich auch als politischer Philosophieprofessor. Sie haben gesagt, er hat gelehrt. Nein, er lehrt immer noch. Muss ich mich an der eigenen Nase packen? Was können wir dazu beitragen?
Die Medienkritik nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich denke, dass es auch zu einer sinnvollen Medienarbeit dazu gehört, Zusammenhänge zu vermitteln. Das gehört nicht nur in die Schule. Ich würde sagen, dass ein Philosophie-Podcast einen kleinen Teil dazu beitragen möchte, nicht nur Positionen darzustellen, sondern tatsächlich auch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und eben genau diese Zusammenhänge zusammenzubringen. Und Sie haben uns heute dabei geholfen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihnen. Das Gespräch.
Hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön. Also, was ich so mitgenommen habe jetzt aus diesem Gespräch, ist, dass Kritik wichtig und richtig ist und dass der Diskurs aber immer aufbleiben muss. Also, dass wir in alle Richtungen diskutieren dürfen und müssen und dass es ganz schwierig ist, wenn Menschen vorverurteilt werden und ihnen die Plattform oder die Möglichkeit, im Diskurs zu bleiben, entzogen wird.
Wobei er ja auch deutliche Grenzen gezogen hat. Also engere Grenzen, als ich es auch eigentlich vor dem Gespräch gedacht hätte.
Genau, und das betrifft eben nicht nur strafrechtliche Dinge, sondern eigentlich moralische Vorstellungen, die wir haben von einem Miteinandersein. Also dieser Bogen umspannt eben mehr als nur das, was offensichtlich falsch ist.
Und ich will das jetzt auch nicht formal, juristisch oder so an nur Grundgesetz oder sowas festmachen, sondern wirklich versuchen, stärker inhaltlich zu bestimmen, was natürlich dann auch zum Beispiel mit Grundgesetz zusammenhängt, Menschenwürde oder so etwas. Aber er hat ja auch von der Wahrheit gesprochen, von dem Wahrhaftigen. Natürlich bei aller Kompliziertheit und Komplexität des Begriffs Wahrheit und dass man ja Wahrheit doch auch sehr subjektiv wahrnimmt, geht es aber schon auch darum, das macht er auch in seinem Buch auf, dass man wahrhaftig argumentieren sollte. Also dass man nicht bewusst zum Beispiel lügen sollte, sondern davon ausgeht, dass man das, was man jetzt sagt, dass das schon wahr ist. Ob es dann so ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest nicht bewusst lügen.
Genau. Und auch wie wir tatsächlich miteinander kommunizieren. Also das andere Argument auch hören und einander begegnen auf Augenhöhe. Und da sind wir vielleicht auch schon bei unserem Philosophon.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Jürgen Habermas, deutscher Philosoph. Die Bürger sollen sich, trotz ihres fortdauernden Dissenses in Fragen der Weltanschauung und der religiösen Überzeugung, als gleichberechtigte Mitglieder ihres politischen Gemeinwesens gegenseitig respektieren. Und auf dieser Basis staatsbürgerlicher Solidarität sollen sie in Streitfragen eine rational motivierte Verständigung suchen. Sie schulden einander gute Gründe.
Ja, ein Zitat, das gar nicht so bekannt ist. Es ist aus einem Aufsatz, das hat uns unsere Redakteurin Claudia Christoffersen rausgesucht. Religion in der Öffentlichkeit 2005 erschienen und er bringt hier doch ein Großteil auch seiner jetzt diskursethischen Annahmen und kommunikationswissenschaftlichen Annahmen sehr schön auch auf einen Punkt.
Und interessant daran ist, dass er von einem fortdauernden Dissens spricht. Also wir müssen uns gar nicht einig sein. Wir dürfen nur lernen, unsere Uneinigkeit im Diskurs zu lösen, eventuell, beziehungsweise sie auf eine andere Ebene zu bringen, miteinander Argumente auszutauschen.
Das ist ja eine Diskussion, die wir auch in dem Podcast schon häufiger hatten. Können wir zum Beispiel verweisen auf unsere schöne Folge zum Streit mit Jürgen Kaube, nachzuhören in der ARD Audiothek oder auch in anderen Folgen, Triggerpunkte und so weiter, haben wir auch darüber gesprochen. Und hier begegnet uns das eben wieder und jetzt können wir es auch mal hier vertiefen. Die guten Gründe, die wir einander schulden, basierend auf einer rational motivierten Verständigung. Das betrifft ja dann auch diese politische Urteilskraft, über die wir mit Nida Rümelin gesprochen haben. Aber so einfach ist es nicht, würde ich sagen, oder? Nur mit der politischen Urteilskraft zu hantieren?
Nee, es ist nicht so einfach, würde ich auch sagen. Aber bei den guten Gründen anzusetzen, finde ich, also was Herr Nida Rümelin sagt, ist, dass die Demokratie, die Aufklärung ein guter Grund ist, sich in den Diskurs zu begeben und miteinander im Gespräch zu bleiben, dem würde ich voll und ganz zustimmen. Also der gute Grund in dem Fall ist, dass wir unsere demokratischen Werte erhalten.
Ich glaube, also ja, bestimmt. Ich würde aber sagen, guter Grund meint hier vor allem auch diese, also ein gut argumentierter Grund. Also
ja, absolut. Genau, also ein gutes Argument.
Das, nicht nur, dass wir es jetzt gut finden oder schlecht finden, sondern dass es wirklich etwas rational Argumentiertes ist, also wo man wahrhaftig sich äußert.
In Habermas Diskurstheorie gibt es ja auch den herrschaftsfreien Diskurs, also die Idee davon, dass wir miteinander im Gespräch sind und Hierarchien keine Rolle spielen. Das ist aber doch nicht wirklich möglich, oder?
Naja, das ist vor allem ja bei ihm eine Wunschvorstellung, beziehungsweise sehr normativ, so sollte es sein, das wären die idealen Bedingungen für den herrschaftsfreien Diskurs. Also er hat die auch mal definiert, also alle müssten das Recht haben, die Meinung frei zu äußern, das Rederecht. Niemand darf durch Drohungen, andere Formen von Druck und so weiter gezwungen werden, seine Meinung zu ändern. Die Wahrhaftigkeit ist eine weitere Bedingung, also alle Teilnehmer müssen ehrlich sein und ihre Meinung aufrichtig vertreten.
Da ist die Zivilcourage vielleicht wieder auch.
Genau, und die Verständlichkeit, alle Teilnehmer müssen die Sprache der anderen verstehen können. Das sind sozusagen die Bedingungen für einen herrschaftsfreien Diskurs und wenn man da jetzt nur die betrachtet, denke ich, wird es schon kompliziert zu sagen, dass das auch möglich sein wird. Ich denke mal, es wird noch komplizierter, wenn man diesen Aspekt von Macht noch mal stärker mit einzieht hier, dass ja nicht alle die gleichen Bedingungen haben, an diesem herrschaftsfreien Diskurs teilzunehmen.
Also wird es diesen herrschaftsfreien Diskurs eigentlich niemals geben können. Aber es ist vielleicht wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, oder? Dass es keinen Diskurs gibt, in dem nicht Hierarchien und Machtverhältnisse eine Rolle spielen. Und vielleicht hilft uns das auch dabei, Diskurse zu führen, die die Argumente des anderen mehr berücksichtigen, weil das ist eine wichtige Basis, das zu wissen für ein Gespräch.
Genau, und ich denke aber trotzdem, dass es auch hier und auch in dieser ganzen Cancel Culture Diskussion und auch Meinungsfreiheitsdiskussion, dass man schon stärker auch die, nicht nur die Bedingungen jetzt des Miteinander Diskutierens und Sprechens betrachten sollte, sondern eben auch die Bedingungen, wie sich Öffentlichkeit gewandelt hat, was ja auch ein Gedanke ist, den Herr Habermas auch sehr stark geprägt hat mit seiner Doktorarbeit, Strukturwandel der Öffentlichkeit, indem er gesagt hat, dass sich die Öffentlichkeit seit dem 18. Jahrhundert, seit der Aufklärung massiv gewandelt hat, hin zu einer Massenöffentlichkeit, was positive, aber auch negative Folgen hat, also im Zuge von Massenmedien und so weiter, und dass viel mehr Leute auch an der Diskussion teilnehmen können, während das im 18., 19. Jahrhundert noch eine sehr, sehr kleine Gruppe war. Interessanterweise hat Habermas vor 2 Jahren nochmal einen Aufsatz geschrieben und von einem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit gesprochen und hier nochmal betont, dass im Zuge der Digitalisierung sich im Grunde die Debatten nochmal stark oder die auch strukturellen Bedingungen von Debatten nochmal stark geändert haben. Und er spricht hier beispielsweise von einer Fragmentierung der Öffentlichkeit. Also es gibt eine Vielzahl von Plattformen, Kanälen, Social-Media-Kanälen, über die sich Menschen informieren und auch austauschen können. Und die Folge davon ist, dass die Öffentlichkeit verfällt in immer kleinere Teilöffentlichkeiten, die sich auch immer mehr gegenseitig ignorieren, so seine Diagnose damals. Und da muss ich jetzt nochmal dran denken, was wir auch vorhin kurz nur angedeutet haben mit Social Media, dass die Plattforming bezieht sich ja auf spezifische Plattformen. Und wenn jemand vielleicht bei der einen Plattform gecancelt wird, hat er bei der anderen Plattform die Möglichkeit, sich vielleicht zu äußern oder macht vielleicht sogar eine eigene auf, wie das ja bei dem früheren US-Präsidenten der Fall war. Also vielleicht ist schon auch diese Diskussion um Cancel Culture oder diese Phänomene, über die wir auch gerade gesprochen haben, zusammenhängt mit diesem neuen Strukturwandel, von dem Habermas da gesprochen hat.
Und vielleicht schauen wir uns auch mal an, was auf Social Media passiert, und dazu haben wir die andere Seite.
Wir hören jetzt einen Clip, wie gehen die Social-Media-Teams des NDR mit Hate Speech um, und dazu hören wir einen Kommentar von unserer Kollegin Helena Schwarr.
Die andere Seite.
Ich bin Helena und arbeite im Social-Media-Team von NDR Kultur und NDR Hamburg. Meine Aufgabe ist es, die Social-Media-Kommentare zu lesen, zu moderieren, Fragen zu beantworten und nach gewissen Kriterien Kommentare auch zu löschen, nämlich wenn Kommentare rassistisch, sexistisch, beleidigend oder provozierend sind oder faktisch einfach falsch. Meine Erfahrung, das Kommentieren im Netz hat sich verändert. Vor 4 Jahren hätte ich die Themen, die für löschungswürdige Kommentare sorgen, noch ganz klar benennen können. Das waren Beiträge rund um Steuererhöhungen, Verkehrsbehinderung, Zuwanderung von Ausländern oder veganes Essen. Und heute kann ich das nur noch schwer abschätzen. Denn in den Kommentarspalten von eigentlich harmlosen Beiträgen wird zunehmend gehetzt und gezetert. Ein Beispiel. Wir haben über eine Firma berichtet, die Wickeltische auf Hamburger Spielplätzen installiert. Eigentlich doch eine tolle Sache, oder? Denkste. Zahlreiche User haben in den Kommentarspalten auf den Eltern draufgehauen. Wer zu dumm sei, ein Kind ohne Wickeltisch zu wickeln, der solle auch keins bekommen. Verweichlicht der Eltern. Das habe ich da gelesen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich habe den Eindruck, es geht oft nicht mehr um das Thema, sondern rein um Wut und Unzufriedenheit, die gehört werden soll. Und das macht etwas mit einem. Und vor allem macht das etwas mit dem Netz. Ich frage mich, warum nicht einfach aushalten, dass es andere Meinungen gibt oder Beiträge, die mich nicht interessieren? Wann ist das Ganze gekippt und so hässlich geworden? Und vor allem frage ich mich, lässt es sich wieder umkippen? Denn eigentlich ist eine Kommentarspalte eine tolle Sache. Jeder kann an einem Austausch teilnehmen, jeder kann seine Meinung kundtun, jeder kann gehört werden. Und ein reger Austausch gibt immer Denkanstöße und viele interessante Hinweise. Und die sind übrigens für unsere journalistische Arbeit sehr, sehr wertvoll.
Also hier werden ganz klar Grenzen der Meinungsfreiheit gezogen, indem auf der Plattform in dem Fall die ARD, Tagesschau, wie auch immer Kanäle, dass da geprüft wird, welche Kommentare vielleicht gelöscht werden oder welche dann überhaupt freigeschaltet werden.
Und wenn man Kommentare liest, dann findet man dazwischen, also ich finde dazwischen dennoch schockierende Kommentare, und ich glaube, was ich halt gerade ganz interessant fand, ist, wer diskutiert denn in den Kommentarspalten und wer diskutiert laut, also wer ist tatsächlich hörbar. Also sie hat ja von einer Wutwelle gesprochen, und ich kann mir gut vorstellen, dass sich auch Menschen aus Social Media zurückziehen, weil es einfach belastend ist, wenn man beschimpft wird aufgrund seines Körpers, aufgrund seiner Identität. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass ein Canceln in gewisser Weise stattfindet, weil Menschen nicht mehr stattfinden auf Plattformen, auf denen sie sehr, sehr viel abbekommen.
Es ist also ein Kampf um Meinung.
Ich weiß nicht, ob das dann noch eine Meinung ist, wenn man sagt, jemand soll erschossen werden oder sowas. Das ist ja keine
Meinung. Das wollte ich so nicht sagen. Ich meinte, wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt, jemand sollte erschossen werden, weil er oder sie jenes oder jenes geschrieben hat oder veröffentlicht hat, dann ist das ja der Versuch, dass genau diese Meinung nicht mehr gesagt werden soll.
Ja.
Also insofern ist das Schießen, würde ich sagen, ja gut, ist kompliziert, das als Meinung zu definieren und so, aber das Ziel dieses Hasskommentars in dem Fall wäre es ja, die Meinung dort also anzugreifen, dass sie nicht mehr geäußert wird.
Ja, ich glaube, dass Hasskommentare wirklich dazu führen, dass gewisse Personen sich auf gewissen Plattformen nicht äußern und sie sind dann indirekt auch gecancelt.
Und dennoch würde ich sagen, ist es wichtig, und das passiert ja auch in diesen Social-Media-Redaktionen beispielsweise, dass es klare Kriterien gibt, ab wann wird ein Kommentar gelöscht, ab wann wird er nicht gelöscht, weil es nicht so weit gehen darf, dass Meinungen oder auch Kommentare gelöscht werden, nur weil sie jetzt nicht so gut reinpassen oder weil man findet, dass die jetzt nicht so gut argumentiert sind oder weil sie nicht der eigenen oder sowas entsprechen. Das sind tatsächlich, finde ich, Probleme, die es gibt. Also man sollte schon klare, formale und nicht inhaltliche Kriterien setzen. Wobei teilweise werden sie auch inhaltlich sein. Also wenn es die Menschenwürde beispielsweise betrifft, ist das ja auch inhaltlich begründet. Aber man muss da schon klare Kriterien haben und auch transparente Kriterien.
Ja, und das lernen wir ja auch von Habermas. Wenn da gute Gründe, also gute Argumente unter dem Post stehen, dann sind die ja auch für uns gesellschaftlich wertvoll. Also dann ist der Diskurs ja auch wertvoll und wir entwickeln uns weiter. Wenn sie aber einfach nur zerstören oder beleidigen sollen, dann finde ich, ist es absolut in Ordnung, so einen Hasskommentar auch zu streichen.
So, Denise, gibt es Cancel Culture?
Ja.
Und ist es okay für dich, dass es das gibt?
Also ich glaube, das, was, vielleicht konnte ich diesen Punkt nicht richtig machen, aber ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass Cancel Culture, der Begriff Cancel Culture, nicht benutzt wird, um nicht mehr in den Diskurs gehen zu müssen. Wenn mächtige Menschen kritisiert werden und sagen, ich werde gecancelt, dann stimmt das manchmal nicht. Also es gibt Punkte, wo das stimmt, aber es gibt auch Momente, wo das einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und wir wollen ja bei der Wahrheit auch bleiben.
Aber ein Problem ist doch auch, wenn nicht mächtige Stimmen gecancelt werden, oder? Das ist ja nicht nur an die Macht gekoppelt.
Ich glaube, dass auch nicht mächtige Stimmen gecancelt werden. Ich glaube, dass auch nicht mächtige Stimmen gecancelt werden, wenn man den Begriff dann so verwenden will. Das ist, glaube ich, nicht ganz korrekt. Aber dass viele nicht mächtige Stimmen gar nie gehört werden. So, und dessen dürfen wir uns auch bewusst sein.
Wir wollen hier ja einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Urteilskraft zu schärfen. Ich hoffe, dass diese Folge ein wenig dazu beigetragen hat.
Genau, und wir wünschen uns natürlich, dass wir im Diskurs bleiben, dass wir Argumente miteinander austauschen und dass wir uns begegnen, auch wenn wir ganz unterschiedliche Positionen haben. Also bringt eure guten Gründe weiterhin vor, traut euch, seid mutig, habt Zivilcourage und bleibt im Gespräch und schreibt uns auch gerne eine Mail an tmitwarum@ndr.de.
Ihr könnt diese Folge genauso wie alle anderen Folgen nachhören in der
ARD Audiothek.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.